ist Kreis ab Allee mit der neuen Ausgabe zu Olympia 2024 in Paris. Mit brandheißen Thesen und Analysen, ziemlich nah dran, quasi direkt vom Spielfeld, im Verbund mit der Handballwoche. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
Die nächste Ausgabe steht an von Kreis ab Allee und ich freue mich, dass wir heute über Positives berichten können hier aus Paris. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Kollegen Olaf Bruchmann von der Handballwoche und mich natürlich selbst, weil wir haben heute ein fantastisches Handballspiel gesehen. Die deutsche Mannschaft hat gegen Spanien gewonnen mit 33-31 und steht dadurch im Viertelfinale. Es geht also nach Lille für die deutschen Männer und boah. Ich bin noch im positiven Sinne geplättet. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Handballspiel zu sehen. Es war ein tolles Niveau. Zwei Mannschaften, die 60 Minuten wirklich alles gegeben haben und eine spektakuläre Schlussphase. Es war auch zwischendrin spektakulär. Mir fehlen eigentlich die Superlative.
Ja, das geht mir ganz genauso. Ich bin auch immer noch mitgerissen und sehr begeistert. Das war ein unfassbar gutes Spiel. Und vor allem war es ja auch ein richtig wichtiges Spiel. Nach der Niederlage gegen Kroatien, über die wir schon gesprochen haben und die absolut verdient war, hat sich Deutschland heute eindrucksvoll zurückgemeldet, das Viertelfinalticket gebucht und den Umzug nach Lille damit fixiert. Das ist schon gut.
Das ist nicht nur gut, das ist wirklich sehr gut, weil sie auch ein tolles Spiel gemacht haben. Also sie haben nicht irgendwie glücklich gewonnen, sondern ich finde, dass sie durchaus verdient gewonnen haben. Es war ja am Ende richtig, richtig eng. Man lag mit 2 Toren zurück mit 28-30 und da hatte ich schon gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Eigentlich haben sie sich's verdient, heute als Sieger von der Platte zu gehen. Jetzt kann man natürlich in solchen Spielen immer sagen, ja, es ist knapp und Spanien hatte ja noch einen letzten Angriff und dieses letzte Tor von Golla, das war ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte, weil er dann frei aufs Tor lief. Aber insgesamt wirklich Note 1 plus für dieses Spiel. Also ich kann mich da nur wiederholen.
Für das Spiel absolut. Und gerade die Phase, die du eben beschrieben hast, als Deutschland mit -2 bei 28-30 zurückliegt, hatte ich so ein Déjà-vu-Erlebnis. Denn die Spanier sind halt abgezockt und routiniert und clever und spielen irgendwie 60 Minuten immer das Gleiche. Man weiß es und kann es trotzdem schwer verhindern und schwer verteidigen. Da war ich sehr beeindruckt von der deutschen Mannschaft, mit welcher Moral und mit welcher Energie sie sich dagegen gestemmt haben, ausgeglichen haben und dann ja am Ende mit 2 Toren sogar gewonnen haben.
Ich habe wenig auszusetzen an dem, was ich heute gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja durchaus dafür bekannt, dass ich an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen kritisch bin. Ich finde das auch wichtig, weil das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir als Journalisten müssen die Dinge auch kritisch beäugen. Und wenn wir dann mal eine kritische Frage in der Mixzone stellen, finde ich, muss das auch erlaubt sein. Heute gab es eigentlich kaum Grund, eine kritische Frage zu stellen, sondern die Fragen waren ja eher positiver Natur, logischerweise.
Absolut. Und erstmal ging es darum, irgendwie so die Emotionen einzusammeln. Die Jungs waren ja selber alle total geflasht und waren voller Adrenalin nach dem Spiel und haben alle gejubelt und geschrien. Denk da nur an David Speth, der ein überragendes Spiel gemacht hat und 13 Paraden am Ende hat, vor allem wirklich sehr viele hundertprozentige Chancen vereitelt hat und immer wieder dieser vielbeschworene Rückhalt für die Deutschen war. Wir reden ja sicherlich gleich noch über die positiven Dinge, aber wenn ich etwas herausgreifen müsste, was noch verbesserungswürdig ist, gerade mit den Blick auf die K.O.-Runde, da wünschte ich mir noch mehr Gefahr aus dem Rückraum von einigen Spielern. Da möchte ich vielleicht Julian Köster herausheben, der irgendwie gehemmt wirkt, der sich nicht wirklich traut. Vielleicht liegt es auch daran, dass er eine sehr, sehr gute, eine überragende Rolle in der Deckung spielen muss und auch spielt. Zusammen mit Johannes Golla ist er wirklich Weltklasse. Das hat Alfred Gislason auch gerade beschrieben. Aber im Angriff fehlt ihm so ein bisschen noch die Durchschlagskraft. Da ist er oft zu dicht an der Deckung. Dann passt er, wenn er werfen müsste oder andersrum. Also sein Entscheidungsverhalten, was ich immer sehr gelobt habe, das ist ein bisschen kritikwürdig im Moment.
Da möchte ich kurz nachhaken. Hast du das Gefühl, er mutiert in Anführungsstrichen so ein bisschen zu einem Abwehrspezialisten? Ich will das jetzt nicht zu sehr interpretieren, aber wenn ich so höre, was du sagst, könnte man das Gefühl zumindest bekommen.
Er wurde ja dann auch ausgewechselt für den Angriff. Alfred hat schon die Spanier und auch uns überrascht, dass er mit einer anderen Startformation gespielt hat. Nämlich mit spielfreudigen, schnellen Spielern, mit Luka Witzke auf der Rückraum-Mitte hat er gespielt und Juri Knorr Rückraum-Links. Also er wollte unbedingt, der Bundestrainer, die Spanier auch in Bewegung bringen und das hat ja gut geklappt. Also da musste dann eben Julian Köster raus. Dass er sich jetzt entwickelt zu einem Abwehrspezialisten, glaube ich nicht. Es ist ja auch ein bisschen diesem Modus und den Möglichkeiten bei Olympia geschuldet, dass man eben nur 14 Leute auch nominieren darf. Bei jedem anderen Turnier wäre das nicht so. Und wir brauchen Julian einfach auch aufgrund seiner Größe, seiner Übersicht und auch Spielintelligenz brauchen wir ihn im Angriff.
Alfred Gislason hat das eben auch so erklärt, dass er Witzke und Knorr im Rückraum haben wollte als Rechtshänder, weil er wusste, Spanien ist sehr intelligent in der Abwehr. Er wollte eben, dass er Spieler hat, die enorm schnell und dynamisch sind. Und Julian Köster ist halt eine andere Art Spieler als Luka Witzke. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Das muss man ja auch sagen. Natürlich nicht fehlerfrei, aber insgesamt haben sie es top gelöst.
Sie haben super gelöst. Auch weil natürlich Renas Ustjin auf der rechten Seite super torgefällig war. Mit welchem Zug der Junge zum Tor geht, das macht so viel Spaß, dem zuzuschauen. Lass uns mal drauf gucken. 8 von 10, also 80% als Rückraumspieler, überragend. Und der hält natürlich Deutschland auch lange am Leben.
Ich sag's dir ganz ehrlich, würde es nicht Matthias Gisse geben bei diesem Turnier? Der beste Rückraumrechte ist bislang Renas Uschins. Er spielt phänomenal. Wir haben hier im Podcast schon über ihn gesprochen, auch ein bisschen expliziter. Mir fehlen da nach wie vor die Worte, weil auch da gehen mir die Superlative ein bisschen aus, weil man ja überlegen muss, wie jung der Kerl eigentlich noch ist. Das sollten wir nicht vergessen. Und er spielt nicht seit Jahren in der Champions League, sondern spielt bei der TSV Hannover Burgdorf, hat jetzt in der European League gespielt. Also von daher fehlt ihm noch ein bisschen die Erfahrung, aber er ist einfach extrem gut. David Späth hast du angesprochen, 13 Paraden, 36%. War es nicht gestern, dass ich gesagt habe, was mir bei den Männern gefällt, ist, wenn der Torhüter nicht funktioniert, dass die Nummer 1 früher rausgenommen wird? Kathi Filter und Sarah Wachter, da hatten wir die Situation, da war das nicht der Fall. Jetzt Andi Wolf mit 1 von 9 gestartet. Alfred Gislason hat eben in der Mixzone gesagt, ihm hat nicht gefallen, dass Wolf sich nicht mehr auf sich selber verlassen hat, sondern dass er angefangen hat zu spekulieren, weil er einige der Schützen auch sehr, sehr gut kennt, beispielsweise aus seiner Zeit in Kielce. Und das hätte ihm nicht gefallen. Deswegen hat er da früh den Wechsel vorgenommen. Fand ich extrem gut. Ist natürlich mutig, aber wir wissen, was dabei rausgekommen ist.
Genau, und der Erfolg gibt immer recht. Ich möchte auch da aber positiv über Andreas Wolf sprechen, denn wenn man ihn beobachtet auf der Bank, dann war es früher so, hat er ein schlechtes Spiel gemacht und wurde ausgewechselt, dann ist er in sich zusammengesunken, der saß auf der Bank und hat kaum noch teilgenommen am Geschehen. Jetzt ist das ganz anders. Der feuert David Späth an, er reißt die Mitspieler mit, die Faust geht hoch bei jeder guten Aktion. Ich finde, das ist wirklich so eine Metamorphose auch von Andi Wolf, dass er sich zu einem richtigen Teamplayer entwickelt hat, und das ist natürlich auch ein bisschen das Alter, die Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass er im deutschen Team ist. Er ist die Nummer 1, auch unabhängig von der guten Leistung von David Späth. Aber er ist auch jemand, der alle unterstützt und alle mitnimmt.
Das hat David Späth übrigens auch in einem, wie ich finde, sensationellen Mixzone-Interview betont. Er hat gesagt, dass er immer den Rücken gestärkt bekommt von Andreas Wolf, dass sie ein Team sind und ja, dass sie hervorragend zusammenarbeiten. Und übrigens, dass er selber, und das fand ich auch interessant, bisschen mitbekommen hat, was bei Social Media so los ist. Er hätte sich aber verdient, hier bei Olympia dabei zu sein, und er hat es natürlich allen sehr, sehr gerne bewiesen heute, und das hat er wirklich. Ja, schauen wir nochmal auf ein paar andere Zahlen, weil das durchaus interessant ist. Die Angriffseffizienz bzw. die Wurfeffizienz, so ist es richtig, 70% bei der deutschen Mannschaft. Das ist ein extrem guter Wert. Ich nenne jetzt mal 3 Spieler mit Lukas Mertens, Christoph Steinert und Marco Grigic. Alle 2 von 2, ja, also fehlerfrei gespielt. Wir haben über die Rechtsaußenposition ja gesprochen mit Steinert. Ist nicht so einfach für ihn. Also von daher, heute gibt es sehr, sehr wenig zu kritisieren. Ich möchte nochmal über den Punkt auch Körpersprache und Ausstrahlung sprechen. Und ich habe das jetzt hier schon mehrfach gesagt in Kreisab Allee. Mir fällt auf, dass diese Halle irgendwas Besonderes hat. Ich kann dir das nicht so richtig erklären. Sie ist anders als alle anderen Hallen, die ich bislang gesehen habe. Anders als alle anderen Hallen in Deutschland. Vielleicht ist es das Licht, vielleicht ist es die Kompaktheit, vielleicht ist die Musik, die zwischendurch gespielt wird. Vielleicht kannst du darauf bitte nochmal eingehen. Was das vielleicht auch heute mit der deutschen Mannschaft gemacht hat.
Ja, ich finde die Stimmung überragend. Und wenn dieser Dezibelmesser da anspringt und weit über 120 Dezibel dann irgendwann stehen bleibt, das ist wirklich die Lautstärke eines Düsenjets. Das ist schon echt toll und das reißt mich auch mit. Und ich habe schon einiges gesehen. Es sind meine 6. Olympischen Spiele und viele, viele Weltmeisterschaften und Europameisterschaften habe ich schon besuchen dürfen in meiner Funktion bei der Handballwoche als Journalist. Aber diese Halle ist wirklich besonders. Sie ist sehr flach. Das Dach ist flach. Wir haben, als wir reingekommen sind damals, das erste Mal haben wir schon geflaxt, man dürfte keine langen Pässe spielen, vielleicht weil die oben hängen bleiben. So schlimm ist es nicht, aber sie ist super kompakt. Ich glaube aber, dass die Fans eben kein typisches Handballpublikum sind. Und die feiern einfach Olympia und die feiern diese Internationalität. Dazu die tollen Musikeinspieler. Mich reißt das auch mit. Und ich glaube auch, dass das eine große Wirkung hat auf die Leute unten auf dem Feld.
Welche Auswirkung wird denn dieser Sieg, auch die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, auf die deutsche Mannschaft haben?
Das gibt diesen vielbeschriebenen Rückenwind, da bin ich mir sehr sicher. Also wenn wir jetzt unter 4 Spiele mal einen Strich drunter machen, dann haben wir Schweden geschlagen und wir haben Spanien geschlagen. Wir haben aber auch gegen Kroatien verloren. Was ich gut finde, ist, dass man aus dieser Niederlage eben Lehren gezogen hat, dass man verändert ins nächste Spiel gegangen ist. Das ist für mich ein ganz entscheidender Moment, dass man daraus gelernt hat, dass man Dinge verändert hat, Aufstellung, Taktik verändert hat. Wie wir wissen, gab es einige Einzelgespräche, auch Kleingruppengespräche. Das hat also alles funktioniert. Und jetzt, um die Frage zu beantworten, mit Blick aufs Viertelfinale gibt das unfassbar viel Selbstvertrauen. Ja, das hat Lukas Mertens auch gesagt, man möchte natürlich am liebsten dem dreifachen Weltmeister Dänemark aus dem Weg gehen. Also man möchte jetzt nicht unbedingt in der K.O.-Runde gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt spielen. Aber alle anderen können wir schlagen, das haben wir jetzt in dieser Vorrunde bewiesen.
Frankreich inklusive?
Ja, ich finde, dass der Olympiasieger bisher enttäuscht hat, ist mit 2 Niederlagen gestartet, dann mit einem Unentschieden. Ja, jetzt haben sie sich ein bisschen rehabilitiert, aber ich habe das Gefühl, innerhalb der Mannschaft ist es nicht so ganz homogen. Das hatten wir eigentlich viele Jahre nicht so gekannt. Die werden sich steigern, keine Frage. Vor eigenem Publikum wollen die natürlich auch über das Viertelfinale hinaus. Aber ja, Deutschland kann auch Frankreich schlagen.
Ja, jetzt müssten die deutschen Frauen dann nur noch nachlegen. Bin übrigens ein bisschen sauer auf Rune Dahmke. Der hat gesagt, er fiebert dann doch, wenn es spitz auf Knopf kommt mit Stine Oftedal. Finde ich nicht in Ordnung. Er sollte eigentlich mit den deutschen Frauen mitfiebern, die auf Schützenhilfe angewiesen sind. Sie sind darauf angewiesen, dass Südkorea verliert gegen Dänemark am Abend. Und das Spiel ist erst nach dem Spiel der deutschen Frauen gegen Norwegen. Am Vormittag spielt Slowenien noch gegen Schweden und da Schweden ja noch Gruppensieger werden kann, glaube ich schon, dass das eigentlich kein Problem sein sollte. Schweden, ist meine Prognose, wird dieses Spiel gewinnen. Ehrlich gesagt kann ich mir bei der Qualität von Dänemark auch nicht vorstellen, dass die gegen Südkorea verlieren, weil die eben so ausgeglichen sind und du schwärmst wahrscheinlich immer noch von Mia Højlund, weil die so überragend gespielt hat. Was kann man tun im Hinblick auf dieses Spiel? Erstmal natürlich, um möglichst Norwegen zu schlagen, das ist die erste Geschichte. Weil du warst da ja relativ pessimistisch. Und das Zweite, was ich gerne von dir wissen würde, was kann man tun, um die Spielerinnen, die eigentlich Schlüsselspielerinnen sind und bislang bei diesem Turnier eher überschaubar gut gespielt haben oder eher nicht gut, da können wir so ehrlich sein, um die wieder mit reinzuholen. Weil die müssen funktionieren, wenn diese Mannschaft auf Dauer erfolgreich sein soll.
Das stimmt und ich bleibe dabei bei dem bisschen Pessimismus. Ich glaube nicht, dass die deutsche Mannschaft schon so weit ist, dass sie Norwegen schlagen kann, weil die einfach zu ausgeglichen sind, weil die zu schnell sind, weil die technisch, taktisch der deutschen Mannschaft einfach überlegen sind. Aber wenn man den Schwung mitnimmt aus dem Spiel gegen Slowenien, wo wir einen hohen Sieg eingefahren haben, aus dem tollen Kampf gegen Schweden, dann kann man zumindest Norwegen lange ärgern. Und ich glaube auch, dass die Südkoreanerinnen keinen Punkt mehr holen. Das würde eben bedeuten, dass wir mit der deutschen Frauennationalmannschaft auch nach Lille fahren würden. Und man muss einfach viel mitnehmen aus dem Spiel gegen Norwegen für die kommenden Aufgaben, für die K.O.-Runde. Und da gebe ich dir recht, die Schlüsselspielerinnen müssen noch mehr zünden. Ich denke da vor allem an Alina Greisels, aber auch an Emily Bölk. Xenia Zmiz hat mich zuletzt sehr, sehr überzeugt in Angriff und Abwehr.
Und wie macht man das konkret, die wieder mit reinholen? Gibt man denen viel Spielzeit gegen Norwegen? Alina Greisels beispielsweise hat nur 9 Minuten gespielt im letzten Spiel gegen Dänemark. Macht man das so? Macht man das mit einem Einzelgespräch? Verändert man vielleicht nochmal Aufgaben? Würfelt man ein bisschen mehr durcheinander, weil du sagst, ja, gegen Norwegen ist eh nichts drin? Dann kann man ja mal was ausprobieren.
Ja, interessante Fragestellung. Ich bin kein Trainer und kenne jetzt auch die Psychologie nicht so gut, wie sie Markus Gaugisch kennt. Ich bin aber überzeugt, dass er die richtige Ansprache finden wird. Die hat er bisher eigentlich immer gewählt. Er ist ja ein ruhiger Typ, er ist ein sachlicher Analytiker und spricht das bestimmt schon gut an. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, viel Spielzeit, sie müssen wieder mehr Selbstvertrauen bekommen und mit jedem Erfolgserlebnis, vorne wie hinten, wächst dieses Selbstvertrauen auch wieder und die brauchen wir dann eben auch am Dienstag in einem eventuellen Viertelfinale.
Damit planst du schon ein bisschen, dass das auf jeden Fall klappt?
Ich habe durchgebucht bis 11. August. Ich plane das auf jeden Fall.
Wie, dann nach der Goldfeier bist du quasi schon in Hamburg oder wie sieht's aus?
Nein, die Rückreise ist am 12. geplant, aber ich habe auf jeden Fall mit beiden deutschen Mannschaften in Lille gerechnet. Das war ja auch so ein bisschen das erklärte Minimalziel, wenn wir ehrlich sind.
Ja, also ich bin gespannt, ob die beiden morgen viel spielen werden. Wenn Alina Greisels spielt, spielt sie Angriff, das ist ja klar. Auch in der Deckung theoretisch, wobei Da gab es ja auch zuletzt mal Angriff-Abwehrwechsel, fand ich nicht ganz so gut, weil ich glaube, man nimmt dann Alina Greisel sehr viel von der Qualität auch in der zweiten Welle, wo sie vielleicht ja die spielintelligenteste Spielerin der deutschen Mannschaft ist und auch auf internationalem Spitzenniveau, was diese eine Qualität angeht. Und bei Emily Bölk, da ist mir aufgefallen, sie wirft relativ häufig in den Block.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich das auch schon gefragt, woran das liegt. Es scheint so, dass da die Koordination nicht wirklich stimmt. Der Abstand zur Deckung, wie sie angespielt wird, wie sie auch in den Lauf gebracht wird. Oft ist es so ein Dreischritt-Rhythmus. Es wirkt immer so, als würde ihr so ein bisschen Kraft fehlen. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, denn Emily ist ja körperlich in bester Verfassung.
Ja, ich finde auch in deutlich besserer Verfassung als vor ein paar Monaten. Von daher bin ich auch sehr, sehr überrascht darüber. Olaf, das soll es für den Moment erstmal gewesen sein. Vielen Dank an dich. Morgen sprechen wir hoffentlich über den Viertelfinaleinzug der deutschen Mannschaft. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir es mit dem Timing hinkriegen, weil wir müssen ja theoretisch das zweite Spiel abwarten, aber vielleicht kriegen wir da so eine Mischung hin. Und ihr schaut hoffentlich vorbei auf den sozialen Kanälen von Kreisab bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem bei Instagram. Und ja, wie gesagt, wir drücken der deutschen Frauenmannschaft natürlich die Daumen und hoffen morgen über positive berichten zu können. Bis dann. Tschüss.